Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Und dazu begrüßt sie Katharina Hamberger. Mir zugeschaltet aus Neu-Hardenberg ist Jens Spahn, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender. Guten Tag, Herr Spahn.
Schönen guten Tag, Frau Hamberger. Hallo.
Herr Spahn, eine Woche ist vergangen seit den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Und für Ihre Partei, die CDU, stellen sich viele Fragen, weil die Wahlergebnisse die Koalitionsbildung dort jetzt nicht gerade einfach gemacht haben. Vor allem, weil Sie mit einer Unbekannten reden, eventuell auch koalieren müssen, dem BSW. Es ist so, dass Ihre Parteifreunde in den Landesverbänden da jetzt erstmal in den Austausch gehen. Aber was so zu hören ist, ist, dass es nicht nur Jubel gibt über eine mögliche Koalition mit der Partei von Sarah Wagenknecht. Wie groß sind denn Ihre Bauchschmerzen, wenn Sie an das BSW denken?
Nun, eins ist klar, kein Christdemokrat geht mit Euphorie oder Freude in diese Gespräche, weil wir alle wissen, dass das der Partei, aber uns auch nicht leicht fällt, gerade auch mit der Geschichte von Sarah Wagenknecht als Person, kommunistische Plattform als Stichwort, auch Positionen, die sie eingenommen hat. Aber man muss ja einfach nochmal einen Schritt weiter vorne nehmen. Die Situation ist ernst. Die AfD hat in Sachsen, in Thüringen über 30% erreicht. Sie gilt als gesichert rechtsextrem, gerade in diesen beiden Ländern. Das ist eine Zäsur. Und jetzt geht es darum, dass wir als CDU, als einzig verbliebene Kraft der demokratischen Mitte, da auch eine große Verantwortung haben. Eine Unregierbarkeit, also wenn das da irgendwie im Chaos endet im Parlament, wäre ja auch ein Triumph für diejenigen, die der Demokratie schaden möchten. Also wir gehen in diese Gespräche offen übrigens. Wir wissen ja nicht, ob es ausreichend Gemeinsamkeiten gibt, weil die Wählerinnen und Wähler uns vor diese Aufgabe gestellt haben.
Selbst wenn Sie in solches Bündnis gehen, ist es ja eine komplett neue Partei. Da koalieren Sie doch möglicherweise mit einer sehr unvorhersehbaren Fraktion, von der man gar nicht weiß, ob sie so stabil ist.
Die erste Frage ist ja vor allem, wie sehr mischt sich Sarah Wagenknecht ein in diese Gespräche? Je mehr sie sich einmischt, je mehr sie aus dem Saarland heraus bestimmen möchte, dass auch über Ukraine, Russland im Krieg, NATO-Mitgliedschaft gesprochen wird, umso mehr sie also diese Gespräche belastet mit bundesaußenpolitischen Fragen, obwohl es ja eigentlich um eine Landesregierung geht für Sachsen und oder Thüringen, desto schwieriger wird es, wenn es Frau Wolf, Frau Zimmermann, die beiden Spitzenkandidatinnen in den Ländern gelingt, den Fokus zu haben auf Bildung, auf das, was bei der inneren Sicherheit, bei der Polizei ist, mehr Abschiebungen, wo wir ja durchaus gemeinsam die Dinge sehen. Wenn da der Fokus ist, dann können das gute Gespräche werden, dann findet man im Zweifel auch Gemeinsamkeiten. Wenn Frau Wagenknecht den ganzen Tag da reinfunkt, dann wird es sehr, sehr schwer. Und das muss man jetzt einfach in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Ich jedenfalls habe ein großes Vertrauen. Wir haben in der Führung der CDU ein großes Vertrauen in Mario Vogt und Michael Kretschmer, dass die das mit Ruhe und großer Verantwortung angehen.
Sie haben Sarah Wagenknecht schon angesprochen. Sie war Mitglied in der SED. Sie war Teil der kommunistischen Plattform, die ja vom Verfassungsschutz auch als extremistisch eingestuft wird. Und das BSW im Gesamten ist ja Fleisch um Fleische der Linkspartei. Das sind viele ehemalige Parteimitglieder der Linkspartei. Wie kann man das erklären, dass man mit dieser Partei sprechen und koalieren kann, aber gleichzeitig mit der Linkspartei es nach wie vor ausschließt?
Nun, zuerst einmal, Mario Vogt berichtete, dass in der Mitgliedschaft des BSW in Thüringen durchaus ehemalige Mitglieder der SPD, der CDU, der Grünen auch mit in Verantwortung sind. Also es ist nicht nur Linkspartei. Das Zweite ist, wenn ich die Programmatik nehme, das, was geschrieben steht, beim BSW im Bund, die 4-5 Seiten, wie auch in den Landeswahlprogrammen der Partei, dann finde ich in der Sache jedenfalls, wenn es um die Innenpolitik geht, durchaus Anknüpfungspunkte. Wenn ich die Passagen lese zur Wirtschaftspolitik, wo es um niedrigere Steuern und einen starken Mittelstand geht, also da kann ich von der Programmatik her jedenfalls noch kein Problem erkennen. Das Problem ist Sarah Wagenknecht als Person, dass sie eben die kommunistische Plattform geleitet hat. Bei der Linkspartei war das Problem, ist das Problem, die will den Sozialismus, die will programmatisch ein anderes System und sie hat Parteiteile, die gesichert linksextrem sind und vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Beim BSW, das ist ja im Moment eher eine Wundertüte, Bild von Sarah Wagenknecht drauf. Wir wissen noch nicht so richtig, was dabei rauskommt und deswegen werden jetzt diese Gespräche geführt.
Nehmen wir jetzt mal an, es funktioniert, dann kann es ja zumindest in Thüringen sein, dass die CDU dort immer noch angewiesen ist auf eine Tolerierung durch die Linkspartei, weil es stimmenmäßig nur für einen Patt reicht. Also es fehlt genau eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Ist so eine Tolerierung durch die Linkspartei etwas, was aus Ihrer Sicht vereinbar ist mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur Linken?
Das ist aus meiner Sicht gar nicht nötig, eine solche Tolerierung. Ein Ministerpräsident in Thüringen kann gewählt werden, Mario Vogt könnte gewählt werden, ohne eine Stimme der AfD und ohne eine Stimme der Linkspartei. Das ist möglich. Und hier ist eine Pari-Situation, keine Minderheitssituation, 44 zu 44 bei 88 Abgeordneten. Wenn die 44 immer an Bord sind, dann bin ich sehr sicher, kann man auch in der Sache regieren, wenn man die entsprechenden Gemeinsamkeiten jetzt herausfinden sollte. Das wird gehen können. Ich will nur einen Aspekt hinzufügen, Frau Hamberger. Warum sind wir überhaupt in dieser Lage? Ich finde, die Debatte muss auch nochmal geführt werden. Es sind ja die Ampelparteien, die so massiv an Vertrauen verloren haben, dass eine Koalitionsbildung klassischer Art, sage ich jetzt mal, wie wir sie ansonsten über Jahre und Jahrzehnte in Deutschland kannten, in Sachsen, in Thüringen, nun nicht möglich ist. Das ist doch die eigentliche Frage, wie kann auf dem Unvermögen der Ampel eben dann dieses politische Ergebnis in Sachsen und Thüringen gedeihen, dieses Misstrauen, dieses Vertrauensverlust gedeihen. Ich finde, die Debatte muss auch geführt werden. Und wenn ich gerade aktuell in die Medien schaue, die Ampel duckt sich so ein bisschen weg und will sich davor drücken.
Lassen Sie uns darüber gleich nochmal sprechen. Aber das, was Sie angesprochen haben, dieses ja quasi Fahren auf Sicht und die Hoffnung, dass immer alle 44 anwesend sind und man dann doch irgendwie Entscheidungen treffen kann, bringen Sie sich doch möglicherweise auch in eine Situation, in der man dann doch auch mal abhängig ist von Stimmen aus der AfD. Und wenn man so in die Thüringer CDU reinhört, dann gibt es da auch den einen oder anderen, der sagt, naja, so schlimm ist das doch gar nicht.
Entscheidend ist, Mario Vogt, Michael Kretschmer sind da sehr, sehr klar. Wir als Bundes- und Landesparteien sind da sehr, sehr klar. Es wird keine Kooperation, keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das bleibt auch so. Wenn die AfD am Ende Gesetzentwürfen zustimmt, das passiert übrigens heute schon in vielen Landtagen, Bundestag, selbst im Bundestag stimmt die AfD manchmal Ampelgesetzentwürfen zu, dann ist das so. Dadurch wird der Gesetzentwurf nicht falscher. Entscheidend ist, dass es eben eine eigene Mehrheit der Koalition geben kann. Und dafür muss doch jetzt erstmal die Voraussetzung geschaffen werden. Wir wissen noch gar nicht, ob es mit diesem BSW überhaupt genügend Gemeinsamkeiten geben kann. Wir sind jetzt erst am Anfang von Gesprächen, die niemandem leicht fallen in der CDU. Das will ich nochmal versichern, die aber eben notwendig sind.
Lassen Sie uns dann nochmal über diese Ursachen, die Sie angesprochen haben, reden. Sie sagen, die Ampel ist am Ende schuld daran, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Gleichzeitig ist da ja auch die Frage, warum hat die CDU es nicht geschafft, noch mehr Wähler zu überzeugen, trotz der Unzufriedenheit mit der Ampel zur CDU zu gehen, sondern die sind stattdessen in großen Teilen zur AfD und auch eben zum populistischen BSW gegangen.
Die CDU hat in Sachsen wie in Thüringen in Wählerstimmen dazugewonnen. Die Wahlbeteiligung ist nur auch gestiegen, enorm gestiegen. Das zeigt übrigens, die Menschen sind sehr politisch gerade. Sie wollen ein Zeichen setzen, mitentscheiden, gehen zur Wahl. Aber eben dieser Frust, diese Enttäuschung über die Ampel. Ich meine, die SPD freut sich darüber, dass sie über die 5%-Hürde gekommen ist. Das ist doch absurd, was da stattfindet. Und dann heißt es anschließend in Berlin, naja, wir müssen unsere Politik wohl noch besser erklären. Also es ist schon fast eine Drohung mittlerweile, noch mehr Kommunikation, noch mehr Chaos, wenn dort nicht die Erkenntnis kommt, dass es eine andere Politik braucht.
Aber dennoch ist die andere
Bundestagswahl nächstes Jahr ganz, ganz schwierig.
Aber eine andere Politik hat ja die CDU versprochen. Und dennoch ist der Großteil der Leute, zumindest in Thüringen und in Sachsen wäre es fast der Großteil gewesen, zur AfD gegangen. Ein Drittel der Leute zu einer Partei, die in diesen beiden Landesverbänden als rechtsextrem eingestuft wird, wird offenbar als Alternative zur Ampel gesehen. Warum wird die CDU nicht von diesen Menschen als Alternative gesehen?
Also zuerst einmal in den Wahlen, in den letzten auch in der Europawahl, Bayern-Hessen, ist es meistens so, dass die AfD und die CDU hinzugewonnen hat. Aber ja, die AfD wird von Menschen, ich meine auch von Menschen in meinem Bekanntenkreis, ich wage zu behaupten, jeder ihrer Hörerinnen und Hörer kennt in der Nachbarschaft, in der Familie, im Bekanntenkreis Leute, die einem mittlerweile auch unverblümt sagen, ich werde nächstes Mal AfD wählen, ich denke zumindest drüber nach, weil ich einfach so einen Frust habe, so eine Enttäuschung, das geht so alles nicht mehr. Und die entscheidende Frage ist doch, warum? Und die stellen wir uns natürlich auch. Und dann nehmen wir das eine Thema, das mitentscheidend war, die Frage der irregulären Migration, der Überforderung in den Städten und Gemeinden, das Integrieren, das zu oft nicht gelingt, gerade aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum. Da sagen natürlich viele, Moment mal, das hat doch schon begonnen unter eurer CDU-Regierung im Bund und das ist ja auch richtig objektiv. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir jetzt in der Opposition auch aus dieser Niederlage lernen. Deswegen, das besprechen wir ja gerade hier in Neu-Hardenberg bei der Klausur, wo ich gerade bin in der Fraktion, sagen wir ja eben auch sehr, sehr klar, wir haben Verantwortung für die Lage, wie sie ist. Wir wollen aber auch den Unterschied machen, etwa durch Zurückweisungen an der Grenze. und dadurch eben auch Glaubwürdigkeit wieder gewinnen. Es ist Friedrich Merz gelungen durch die Bundespressekonferenz. Er ist ja vor die Medien gegangen letzte Woche nach Solingen, nach diesem schrecklichen terroristischen Attentat und hat die Debatte in der Woche bestimmt. Die Debatte hat stattgefunden. Endlich wieder in der demokratischen Mitte war der Unterschied zu sehen und nicht die AfD konnte da ihr Süppchen kochen. Ich bin sehr sicher, sonst wäre sie noch stärker geworden. Es ist uns gelungen, die demokratische Mitte zu stabilisieren. Aber alleine, ohne dass SPD und Grüne auch mal was merken, sieht es halt sehr, sehr schwer aus, wie wir jetzt an den Verhandlungen sehen.
Müssen wir vielleicht noch einmal sagen, Sie sind eben in Hardenberg, wie Sie es gesagt haben, weil Sie da die Klausur des geschäftsführenden Fraktionsverstandes haben. Genau. Und wir zeichnen das Interview auf am Freitag, den 6. September. Und auf Migration würde ich tatsächlich auch gleich gerne zu sprechen kommen. Vorher aber nochmal die Frage, weil Sie ja auch von der Unzufriedenheit reden, von dem Vertrauensverlust in Politik. Gibt es da Verschiebungen gesellschaftlich, wo man sagen muss, da müssen die Parteien möglicherweise andere Ansätze finden, um Menschen zu erreichen, ihre Inhalte besser an die Menschen heranzutragen?
Mein Eindruck ist, klar kann man Dinge, auch gerade bei den Jüngeren, ist die Frage des Wies natürlich, soziale Medien auch ein Thema. Aber das ist der Hauptpunkt, ist und bleibt nach meiner Wahrnehmung die Inhalte, die Glaubwürdigkeit in den Inhalten, der Wunsch in Mehrheit nach einer anderen Politik. Dieses Land ist ja so wenig links wie seit 20, 30 Jahren. Eine große Mehrheit wählt in den letzten Wahlen, allen Wahlen, Mitte rechts. Kriegt aber regelmäßig Koalitionen nach links, Mitte links oder links. Und das macht ja was mit dem Land und offensichtlich drängt es viele dann dazu, noch extremer in die andere Richtung zu gehen. Und deswegen ist für uns als CDU-CSU die strategische Frage natürlich und auch das, was wir den Leuten sagen müssen, wie können wir gegen die extreme Rechte, aber auch ohne zu viel Kompromisse nach links, eine Regierung finden, die es wirklich anders macht bei Migration, Bürgergeld, Wirtschaftspolitik. Und ich denke mir manchmal ganz banal, vielleicht müssen wir vor die Deutschen treten und sagen, liebe Leute, wenn ihr wirklich in Mehrheit diese andere Politik wollt, wie es alle Umfragen zeigen und alle Wahlergebnisse, dann müsst ihr uns so stark wählen, dass wir diese andere Politik liefern können. Dann brauchen wir Richtung 40%. Aber wenn ihr das nicht macht, dann jammert anschließend nicht über die Kompromisse. Vielleicht muss man es mal in der einfachen Klarheit sagen.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion. Herr Spahn, Sie haben schon angesprochen, das Thema Migration ist eins, das jetzt diese Tage sehr bestimmt ist. Wir sprechen kurz vor einem möglichen Treffen der Union mit Ampelvertretern zur Migration und Asylpolitik. Ich sage jetzt möglich, weil die Union, also vor allem ihr Parteichef Friedrich Merz, angekündigt hat, dass man nur weitersprechen will mit den Ampelvertretern, mit Olaf Scholz, wenn die Ampel bereit ist, Zurückweisungen an den Grenzen zu machen. Und es geht darum, alle Menschen, die aus einem anderen EU-Staat, also einem sicheren Drittstaat kommen, zurückzuweisen, weil sie in einem anderen Land laut Dublin-Verordnung auch hätten Asyl beantragen können und das nicht in Deutschland machen müssten. Das ist etwas, diese Zurückweisungen, das umstritten ist, dass es rechtlich möglich ist. Warum plädiert eine Partei wie die CDU, der Recht und Ordnung so wichtig ist dafür, dass man hier etwas macht, das möglicherweise der EuGH innerhalb kürzester Zeit wieder aussetzt und sagt, ihr habt euch hier über geltendes Recht hinweggesetzt?
Das geltende Recht funktioniert ja nicht, es ist ja absurd. Also Dublin funktioniert seit 20 Jahren im Grunde nicht. Wenn Dublin, also die Dublin-Regeln, die sogenannten der EU angewendet würden, dürfte ja gar niemand in Deutschland ankommen, weil alle hätten vorher einen Antrag stellen müssen. Es ist absurd, es ist kafkaesk mittlerweile. Wir sind fast das einzige Land in der EU, das sich überhaupt bis ins letzte Paragräfchen daran hält. Das ist ja auch der Grund, warum alle nach Deutschland wollen. Wir erleben eine massive Überforderung. Viele Ehrenamtliche, viele haben in den letzten Jahren enormes geleistet, aber es geht halt nicht mehr. Irreguläre Migration ohne jede Kontrolle ist nicht human, es ist das Recht des Stärkeren, es kommen vor allem junge Männer. Es gefährdet unsere Sicherheit, wir sehen es in München, in Mannheim, in Solingen und darüber hinaus und es destabilisiert unsere Demokratie. Und es ist mein Verständnis von Souveränität eines Nationalstaates, wir haben uns nicht aufgegeben, auch nicht in der EU. Wir können und müssen unsere Grenzen schützen. Das ist die Kernaufgabe von Staat und Staatlichkeit. Und das ist auch das, was EU-Recht natürlich sagt. Wenn es um die öffentliche Ordnung geht, wenn es um die Sicherheit geht, haben die Nationalstaaten immer das Prä. Und das heißt an unseren Grenzen, es kommt niemand mehr rein, der nicht deutscher EU-Bürger oder ein Aufenthaltstitelinhaber ist, bis wir überhaupt mal wieder Kontrolle haben über das, was da geschieht. Ja, das ist das, was wir fordern. Es ist übrigens auch nicht strittig. Die Bundesregierung hat schon 2015, 2016 in Bundestagsdrucksachen gesagt, ja, es ist möglich, Es ist nur gerade politisch nicht gewollt. Dass es geht, ist im Grunde in der großen Mehrheit nicht strittig, ist eine Frage des politischen Willens. Und da sind wir bei den Gesprächen nächste Woche. Entweder will die Ampel das, man muss eigentlich sagen, entweder wollen die Grünen das, weil FDP und vor allem auch die SPD in großen Teilen sagt, ja, sie können sich das vorstellen, sind bereit dazu. Die Grünen müssen beantworten, wollen sie mit uns Gemeinsamkeiten finden, wollen sie mit uns den entscheidenden Unterschied machen oder nicht? Wenn nicht, dann gehen wir nicht mit in Verantwortung.
Wenn Sie aber sagen, es hält sich ja eh keiner mehr an die Dublin-Regeln, ist auch nicht das erste Mal, dass man das gerade aus der Union hört. Ist das wirklich ein valides Argument? Denn wenn das jeder Staat in der EU so sagt, dann kann man doch eigentlich die EU auch an den Nagel hängen.
Es ist doch das, was jeder Staat in der EU macht. Also nach Dublin dürfte niemand in Deutschland ankommen. Nach den Regeln der EU müssten alle einen Antrag stellen in den Außengrenzenstaaten. Nach den Regeln der EU müsste an der EU-Außengrenze auch ganz anders eine entsprechende Kontrolle stattfinden. Es gibt übrigens auch kein Flüchtlingsrecht in internationale Genfer Flüchtlingskonvention, das ein Recht auf individuelles Verfahren ist. Aus dem Begriff der Asylgewährung, was ja heißt, es wird etwas gewährt, jemandem, der Schutz sucht, der flieht, wird Schutz gewährt, ist geworden über die letzten Jahre, vor allem durch Rechtsprechung, ein individueller Anspruch, sich in irgendein Land reinzuklagen und in das Sozialsystem. Das ist eine Umkehrung der eigentlichen Idee von Asyl. Und das funktioniert so nicht.
Wir haben aber bei uns ja schon noch das individuelle Recht auf Asyl in Deutschland.
Naja, da steht drin, auf Asyl. Wegen politischer Verfolgung. Exakt. Die allermeisten werden ja nicht anerkannt nach Artikel 16 des Grundgesetzes, sondern subsidiärer Schutz. Das ist was völlig anderes, ein ganz anderes Rechtskonstrukt. Da geht es auch nicht um individuelle Verfolgung, sondern da geht es darum, dass in dem jeweiligen Land möglicherweise Krieg ist. Aber es gibt keine Verpflichtung aus dem Grundgesetz, subsidiären Schutz zu gewähren. Die gibt es nicht. Das muss man auch gelegentlich mal in der Differenziertheit herleiten. Und wenn wir wirklich helfen wollen, denen, die es wirklich brauchen, Frauen, Kindern aus Kriegsgebieten, die wir gezielt über Kontingente aufnehmen sollten, dann müssen wir irreguläre Migration, vor allem von jungen Männern, ich sage es noch einmal, es kommen die Falschen eigentlich, wenn es um die Frage geht, was ist die humanitäre Lösung.
Allerdings fliehen die in Teilen ja auch vor Islamismus. Es ist ja nicht so, dass das keine Menschen sind, die grundlos fliehen, beziehungsweise ein Teil von denen sich auch einen Grund hat.
Naja, jeder hat einen Grund. Ich verstehe übrigens jeden Grund auf der Suche nach einem besseren Leben. Wenn das Signal ist, jeder, der in Deutschland, in Europa ankommt, kann auf jeden Fall bleiben und kriegt auch noch Sozialleistungen in einer Höhe, wie sie in keinem anderen Land der Welt gibt. Ich würde es mich auch auf den Weg machen. Also ich mache ja nicht dem Einzelnen den Vorwurf. Die Frage ist, welches Signal wir senden. Und wir können keine Kontrolle kriegen über das, was da passiert, solange dieses Signal so in der Welt ist. Wenn ich es einmal bis Deutschland geschafft habe, bleibe ich da und kriege Sozialleistungen. Wir können das alles noch 5 oder 10 Jahre so weitermachen. Wir können uns gegenseitig erzählen, es geht alles nicht und wir wollen nicht und so weiter. Wir können warten, bis die AfD 60% hat. Wir können warten, bis die Gesellschaft vollends polarisiert ist. Wir können warten, bis wir die Menschen in großer Mehrheit verloren haben, weil sie sagen, dieses System schützt nicht mehr unsere Interessen. Ich würde gerne aus der demokratischen Mitte heraus das wieder in ein vernünftiges Maß und Mitte bringen und vor allem in Kontrolle, die Uraufgabe von Staat ist, zu wissen, was an der Grenze passiert.
Das ist ja ein Argument, mit dass man sagt, wenn man schärfere Asyl- und Migrationsregeln hat, deutlich mehr Menschen an der deutschen Außengrenze zurückweist, dann kann es passieren, dass die AfD dann zurückgeht. Ist es nicht etwas einfach gedacht?
Zuerst einmal, das, was ich vorschlage, was wir vorschlagen in der Sache, ist jetzt nicht wegen der AfD oder weil ich will das. Ich will auch nicht, dass ohne jede Steuerung und Kontrolle, ohne dass wir wissen, wer und wie viele, dass vor allem junge Männer aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum nach Deutschland kommen. Ich, Jens Spahn, will das nicht. So wie andere Millionen Bürger auch. Deswegen finde ich wichtig, da haben Sie recht, die Argumentation ist nicht, weil die AfD stark wird, die Argumentation ist nicht, weil irgendjemand das will. Wir als CDU, CSU, ich als Jens Spahn, wir wollen das nicht, wie viele andere auch. Wir wollen eine andere Politik. Deswegen machen wir die Vorschläge, weil wir sehen, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert in der Gesellschaft nicht. Wir werden den Menschen nicht gerecht. Integration heißt ja nicht 3 Wochen Kurs und ein bisschen Sprache lernen. Integration aus einem völlig anderen Kulturraum braucht enorme Ressourcen, Aufmerksamkeit und Zeit. Und die Aufgabe, die wir uns gestellt haben durch über 2,5 Millionen Asylanträge in den letzten Jahren alleine, die Menschen sind ja da, aber damit wir uns um die vernünftig kümmern können, die da sind, muss es aufhören, dass jeden Tag Hunderte über die Grenze noch ohne jede Kontrolle dazukommen. Das geht nicht. Wir sind Über dem Limit, ganz einfach.
Sie sind ja auch, Herr Schwan, Wirtschaftspolitiker. Jetzt braucht die Wirtschaft zunehmend ja auch Arbeitskräfte aus dem Ausland, also Menschen, die nach Deutschland kommen, die sagen, ich möchte hier arbeiten. Befürchten Sie nicht, dass wenn Migration konstant hier in dieser Debatte, die wir in Deutschland führen, nur immer mit Problem verbunden ist, dass Menschen, die zu uns kommen sollen, eben weil sie arbeiten, weil sie das möchten, dass die sagen, habe ich gar keine Lust mehr drauf, Deutschland ist aus meiner Sicht kein offenes Land, ich habe hier keine Perspektive.
Nach meiner Wahrnehmung ist die Offenheit, und das sage ich auch mal als Mitglied einer Minderheit, als schwuler Mann, die Offenheit in diesem Land ist vor allem bedroht durch eine Polarisierung, die entsteht durch irreguläre, unkontrollierte Migration. Das ist auch das, was Menschen, das stimme ich Ihnen ja zu, die hier im Land leben mit Migrationshintergrund, ja spüren. Das gesellschaftliche Klima verändert sich, aber es verändert sich eben wegen dieser Situation der letzten Jahre. Ich kenne niemanden, mag Einzelne geben, ich kenne niemanden, der was hat gegen Menschen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, die Sprache lernen, die anerkennen, dass man sich hier einfügen muss in unsere Kultur und unser Recht, ohne sich selbst aufzugeben. Aber man muss sich einfügen wollen, integrieren wollen, beheimaten wollen. Über diejenigen reden wir aber auch gar nicht. Wir alle wissen doch, dass die Syrer und Afghanen, die gekommen sind, nicht mal zur Hälfte teilweise, gut 50% teilweise in den Arbeitsmarkt integriert sind, weil das immer vermengt wird. Das ist ja keine Migration in den Arbeitsmarkt, das ist auch keine qualifizierte Migration in weiten Teilen. Deswegen muss man die beiden Debatten trennen und Akzeptanz für die Migration, die wir brauchen, behalten wir nur, wenn wir bei der Asyl- und Fluchtmigration Kontrolle haben und die Zahlen beherrschbar bleiben. Die Dinge gehören zusammen, da bin ich fest von überzeugt. Wenn wir Schutz nicht mehr in Deutschland gewähren, heißt das ja nicht, dass wir die Menschen allein lassen wollen, die vor Krieg fliehen. Man kann aber eben auch Schutz möglich machen in Kooperation mit Drittstaaten. Man kann auch unterstützen in der Region der Krise. Das muss ja nicht und kann auch nicht gelöst werden, indem alle nach Deutschland kommen.
Trotzdem ist ja die Frage, wie führt man eine solche Debatte? Und nimmt man pauschal alle, die hier sind, in Mithaftung, wenn beispielsweise hier ein schrecklicher Terroranschlag passiert. Also dass man dann sagt, keine Afghanen und keine Syrer mehr, die nach Deutschland kommen dürfen, weil hier ein Syrer, ein Afghaner einen Terroranschlag begangen hat. Das wirkt sich ja wiederum aus auf Menschen, die Migrationsgeschichte haben, die das auf der Straße auch merken, dass sie angegriffen werden, dass ihnen Hass und Hetze entgegenschlägt. Muss man da nicht, hat man da nicht auch eine politische Verantwortung, dass das nicht weiter passiert?
Wir haben diese politische Verantwortung, deswegen reden wir da ja auch differenziert. Ich rede zum Beispiel auch nie über Muslime sozusagen als ganze Gruppe, sondern vor allem über eine bestimmte religiöse, kulturelle Prägung, ein reaktionär, teilweise islamistisch-extremen Teil des Islams. Das ist eine Differenzierung. Und ja, natürlich sind von den 500, 800 Menschen, die pro Tag einfach nach Deutschland reinkommen, ist nicht jeder ein islamistischer Terrorist. Das wissen wir auch, das sagen wir auch. Aber da wir gar nicht wissen, wer warum kommt, ist das Risiko, dass darunter Terroristen oder Gewalttäter sind, halt sehr, sehr hoch. Und wir sehen doch, dass wir einen überproportionalen Anteil bei Sexualdelikten, wir haben Gruppenvergewaltigungen in einer Art und Weise im Land, wie ich das jedenfalls vor 15, 20 Jahren nicht kannte. Wir haben Messerattacken mittlerweile fast jeden Tag irgendwo in Deutschland. Das hatten wir so auch nicht, das ist auch statistisch ja belegt. Das Risiko steigt halt, wenn man keine Kontrolle hat. Das ist ja der Punkt, um den es geht. Und wenn man wirklich den Einzelnen, die Schutz brauchen, gerecht werden will, dann braucht man diese Kontrolle und dann kann die Zahl nicht einfach unbegrenzt immer weiter steigen. Übrigens, wer aus Syrien, Afghanistan kommt, hat ja auf dem Weg nach Deutschland mehrere sichere Drittstaaten durchlaufen. Also wir müssen halt schon diese Debatte, bin ich bei Ihnen, differenziert führen. Aber es ist eben auch genauso pauschal zu sagen, Afghanen und Syrer haben per se einen Schutzanspruch in Deutschland.
Herr Spahn, zum Schluss würde ich gerne nochmal auf ein ganz anderes Thema schauen in diesem Interview der Woche im Deutschlandfunk. Für die Union steht bald, wie bald ist noch nicht bekannt, eine Entscheidung über die K-Frage an, also die Kanzlerkandidatur abgemacht war. Das wird im Spätsommer entschieden nach der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September. Bleibt's dabei?
Da bleibt's bei. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ich glaube, so lange können wir uns alle noch gedulden. Und dann werden die beiden Parteivorsitzenden Friedrich Merz und Markus Söder uns einen gemeinsamen Vorschlag machen.
Jetzt ist es so, dass Markus Söder sich ja auch wieder verstärkt mit ins Spiel bringt. Der hat am Montag auf dem Gillermoos-Volksfest in Amtsberg gesagt, für mich ist Ministerpräsident das schönste Amt, aber ich würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Und im ZDF dann auch nochmal diese Woche darauf hingewiesen, dass die Umfragen für ihn ja eigentlich ganz gut aussehen. Sehen Sie Markus Söder noch im Rennen oder ist das einfach ein Spiel?
Das Schöne ist ja, wir haben zwei Parteivorsitzende, die sich nicht vor der Verantwortung drücken würden, die beide bereit sind, Kanzlerkandidat für die Union und auch Kanzler zu werden, die beide gut
und geeignet sind. Das sagt ja auch Markus Söder, politische Erfahrung haben. Markus Söder sagt auch zu Recht, Friedrich Merz ist als CDU-Vorsitzender in der Favoritenrolle. Markus Söder sagt auch zu Recht, ein CSU-Vorsitzender wird nur, wenn er aus der CDU gerufen wird. Und das alles zusammenführend, bin ich sehr sicher, dass die beiden uns bald einen guten Vorschlag machen werden.
Und sollte es aus Ihrer Sicht Friedrich Merz sein?
Ich habe auf dieses Interview mit Ihnen gewartet, um das jetzt nochmal...
Bitte, steht Ihnen frei.
Nein, ich bitte einfach um Verständnis, dass ich das jetzt nicht vorwegnehme. Ich habe die Lage, glaube ich, gerade so beschrieben, dass da auch die Dinge klar sind, wie sie sich wahrscheinlich entwickeln. Aber wichtig ist, dass die beiden gemeinsam uns einen Vorschlag machen. Ich war ja wie andere auch dabei 2021, also wirklich dabei, auch in der Kernführungsmannschaft mit der Kanzlerkandidatur Armin Laschet, mit dem, was wir uns in der Union da gegenseitig angetan haben in diesem Wahljahr. Das war nicht gut. Und wenn wir das nochmal so machen, dann ist die Wahlniederlage schon angelegt, bevor wir losgelegt haben. Deswegen gemeinsamer Vorschlag und dann werden wir auch gemeinsam gewinnen.
Dann sind wir mal gespannt. Dann danke ich Ihnen für das Interview, Herr Spahn.
Sehr gerne.